HR-Info. Redezeit.
Rund 8.400 Patientinnen und Patienten warten auf eine Organspende. Davon rund 180 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Pro Jahr sterben etwa 900 Menschen, bevor sie ein Organ bekommen. Und viele werden dann wieder von der Warteliste runtergenommen, weil sie gesundheitlich in einem so schlechten Zustand sind, um überhaupt noch eine Transplantation bekommen zu können. Das sind die Zahlen, über die wir heute Abend hier in unserer Redezeit diskutieren möchten. Und wie immer stehen hinter diesen Zahlen natürlich auch Menschen, wie zum Beispiel Nathalie Flux, die eine Leber bekommen hat. Ihre Geschichte erzählt sie uns gleich und auch, ob sie glaubt, dass das neue Organspenderegister, das gestern ja an den Start gegangen ist, eine Lösung sein kann, dass sich mehr Menschen bereit erklären, nach dem Tod Organe zu spenden. Und auch auf die Seite wollen wir hier in der Redezeit aber auch eingehen, eben auf die Menschen, die sterben und dann ihre Organe spenden. Oder auch die Angehörigen, die entscheiden müssen, ob nun Organe gespendet werden sollen von dem Menschen, den sie gerade erst durch den Tod verloren haben. Und diese Gespräche, die führt dann auch Christoph Rosenthal als Transplantationsbeauftragter an der Asklepios-Klinik hier in St. Georg in Hamburg. Und was den Entscheidungsprozess für viele so schwer macht und warum jeder selbst und bewusst entscheiden sollte, ob Organe nach dem Tod für eine Transplantation genutzt werden sollen und was auch ethisch dabei zu bedenken ist, das kann Andreas Lobhüdepohl vom Deutschen Ethikrat erläutern. Schönen guten Abend hier in die Runde und natürlich auch Ihnen am Radio oder wenn Sie uns gerade im Livestream auf ndr.de sehen. Ich bin Janine Albrecht. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Ihnen und Sie können natürlich wieder anrufen. 08000 441 777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Und beim Thema Organspende, da geht es auch um die Widerspruchslösung, bei der man automatisch Organspender ist, solange man dem eben nicht widerspricht. Auch darüber wird in Deutschland gerade wieder diskutiert. Und Stimmen auch dazu hat unser Reporter Thomas Samboll in Hamburg eingeholt.
Ich finde es ein bisschen schade, dass in Deutschland die Gesetzgebung das vorsieht, dass wir als Menschheit das freigeben müssen, anstatt wie in den anderen Ländern, wo es automatisch freigegeben ist, dass man da eher widersprechen muss. Das ist in meinen Augen irgendwie schwachsinnig. Ich glaube, damit würden wir deutlich mehr Menschen helfen.
Wenn es einfach ist, würde ich das auch machen. Ich habe neulich einen Artikel eben gelesen, dass extrem viel auch kleine Kinder eben so Organ, dass das wirklich gebraucht wird. Und da habe ich mir schon den Kopf zerbrochen und gedacht, man kann ja im Grunde ein Leben retten. Und das würde ich gerne dann damit.
Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss, damit man auch mit dieser eigenen Überzeugung seine Angehörigen überzeugt, weil es, ich glaube, nicht einfach ist, auch für die Angehörigen, den Menschen auf diese Art und Weise gehen zu lassen.
Ich glaube, man muss sich einfach mehr damit auseinandersetzen und das vielleicht auch ja, ernster nehmen.
Ich weiß nicht, ob das noch für mich in Frage käme, wenn man sowieso ein Implantat hat und alles. Dann fällt man sowieso raus bei der ganzen Sache, glaube ich.
Ist das so? Fällt man da also raus, so wie es hier diese Passantin in Hamburg gesagt hat, wenn man bestimmte Erkrankungen hat? Das kann uns der Transplantationsbeauftragte Christoph Rosenthal natürlich beantworten. Wer kommt denn überhaupt als Organspender in Frage? Ist man gleich raus, wenn man irgendeine Krankheit hat?
Gut, schönen guten Abend erstmal.
Ja, guten Abend.
Nein, ist man nicht. Tatsächlich kann man das auch so plagiat mit Nein beantworten. Es ist natürlich immer eine ganz individuelle Entscheidung, die abhängig von der Situation, wo es zu einer Spende kommt, einfach ausgeht. Wie kam es zu der Erkrankung, Verletzung, die dann zu dem sogenannten Hirntod geführt hat, also zu der akuten Hirnschädigung, sei es eine Reanimation, die aus innerer Ursache passiert ist, oder seien es schwere Verkehrsunfälle, die eine isolierte Schädel-Hirn-Verletzung ausgelöst hat, wo dann natürlich auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen sein können durch den Unfall und dann scheiden diese Organe einfach aus medizinischen Gründen aus.
Gibt es denn eigentlich auch eine Altersgrenze? Also ist man irgendwann zu alt und die Organe damit zu alt, um noch gespendet zu werden?
Tatsächlich ist das Alter nicht entscheidend, sondern die Funktionsweise des Organs. Also und das ist abhängig natürlich auch von den Vorerkrankungen. Das heißt, wenn die Funktionsweise eingeschränkt ist, sei durch einen Herzinfarkt, ist das Organ unabhängig vom Alter des Menschen, der spendet, quasi nicht mehr für eine Spende möglich oder fähig. Dementsprechend ist das immer, wie gesagt, eine individuelle Entscheidung. Und Altersgrenzen gibt es eben nicht, sowohl auf Spender- als auch Empfängerseite. So können eben ältere Personen von anderen älteren Personen eben Organe empfangen und genauso spenden. Die älteste Organspenderin war weit über 90, die in Deutschland gespendet hat. Also das ist alles möglich.
Genau. Aber da frage ich nochmal nach. Es gibt ja auch dieses Programm Old for Old, also dass eben über 60-Jährige dann als Organspender auch für über 60-Jährige Empfänger in Frage kommen. Da versucht man dann schon, dass sozusagen auch ältere Organe dann nicht unbedingt einen ganz jungen Menschen transplantiert
werden. Genau, da geht es auch um die Funktionsweise und die Leistungsfähigkeit. Gerade wenn man auf das Herz geht, ist es natürlich etwas, es geht ja auf der einen Seite um das Überleben. Wenn ich ein Organ benötige, dann geht es um das reine Überleben, dass ich nur weiterleben kann mit einem neuen Organ. Aber es geht ja auch um die Lebensqualität. Wenn letztendlich das Organ dann wieder nur ein paar Jahre hält und dieser ganze Leidensweg erneut beginnt, dann ist das natürlich etwas, was dann in diese Rechnung mit einbezogen werden muss. Und dann muss natürlich vor Identifizierung der Spende und der Organe eben bestmöglich medizinisch geprüft werden, ob die Funktionsweise des Organs ausreicht, um sie dann einer anderen Person zu transplantieren. Und dann ist es natürlich entscheidend, wie Leistungsfähigkeit dann eine Rolle spielt. Und die Altersgrenze ist dann eben verschoben, weil die Leistungsfähigkeit eines über 60-Jährigen ganz anders bewertet wird in der Lebensqualität, als bei einem, der unter 20 Jahren zum Beispiel ist.
Mhm. Genau. Nathalie Flux, ich habe es eingangs schon gesagt, Sie haben ja eine Organspende bekommen, eine Leber. Das heißt, Ihre Leber hat nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte. Wie kam es dazu, dass die alte Leber sozusagen schlapp gemacht hat?
Schönen guten Abend auch.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, sie hat schlapp gemacht, allein durch einen genetischen Defekt, den ich habe, durch zu viel ausbildenden Grieß in den Gallengängen. Der ist nicht mehr abgelaufen, hat die Gallengänge verstopft, eine Entzündung ist entstanden in den Gallengängen, die ist übergegangen auf das Lebergewebe und Entzündungen, die nicht behandelt werden, da stirbt das Gewebe irgendwann ab, es vernarbt, die Zelle kann nicht mehr ihre Aufgaben erledigen und von den Gallengängen ist es in die Leber gegangen und die Leber schmerzt nicht, macht keine Symptome, es ist zu spät erkannt worden und die Leberzirrhose war da mit allen Folgen, die entstehen können.
Und wie lange hat es gedauert, bis man überhaupt gewusst hat, dass Ihre Leber erkrankt ist, dass es da ein Problem gibt?
Oh, das war ein 7-jähriger Untersuchungsmarathon. Oha. Also Ärzte, Untersuchungen, die ich auch als Krankenschwester nie gewusst habe, dass die existieren und einen tollen Gastroenterologen hatten, der sich wirklich allergrößte Mühe gegeben hat, mich überall hin zu ordern, mich durchchecken zu lassen, aber die Ergebnisse kamen nicht, auch nach 7 Jahren nicht. Da musste erst was passieren, dass man sagen konnte, da ist jetzt die Leberzirrhose im Gange.
Okay, und dann, wie es weitergegangen ist, erzählen Sie uns natürlich dann auch noch. Andreas Lob-Hüdepohl möchte ich natürlich auch zu uns hier in die Runde holen. Sie sind ja zugeschaltet. Schönen guten Abend auch an Sie.
Guten Abend nach Hamburg.
Sie sind Moraltheologe und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Gibt es eigentlich auch ethische Bedenken oder Leitplanken, an die man sich halten sollte, wenn man auch über Organspende spricht?
Naja, erstmal gibt es Orientierungspunkte, dass es genügende Organtransplantationen gibt. Hier geht es um Menschenleben und nicht nur um Lebensqualität, das dann auch, aber hier geht es um Überleben von schwer erkrankten Menschen. Insofern ist die ethische Zielperspektive die, dass möglichst viel Organe transplantiert werden können. Und dazu bedarf es selbstverständlich auch Spenderinnen und Spender, ist völlig klar. Aber ich will zunächst mal die Zielperspektive deutlich machen. Es ist ein Manko in Deutschland, dass wir zu wenige Organtransplantationen haben. Aber Sie merken schon in meiner Formulierung, dass ich sage, wir haben zu wenig Transplantationen und nicht automatisch sage, wir haben zu wenig potenzielle Spenderinnen und Spender. Denn wir wissen seit langem, dass die mangelnde Zahl von Transplantationen nicht allein auf zu wenige Spenderinnen und Spender zurückgeht, sondern dass wir viele Probleme im System haben. Der Deutsche Bundestag hat darauf ja schon längst reagiert, vor 5 Jahren, unter anderem mit der Beschlussfassung über die Einrichtung eines Spendenregisters, was seit gestern so langsam im Aufbau ist. Aber es gibt natürlich noch viele andere Stellschrauben, die erforderlich sind, damit wir tatsächlich mehr Transplantationen vornehmen können. die Spenderinnen und Spender, die Zahl zu erhöhen, ist immer gut. Man hat ein großes Portfolio. Aber zunächst einmal, das sagt auch die Empirie, liegt es weniger an der mangelnden Spendenbereitschaft in Deutschland, sondern schlicht an vielen systemischen Mängeln, die behoben werden müssen. Wie gesagt, und dazu dient ja auch das gestern freigeschaltete Spendenregister.
Christoph Rosenthal, Sie sind ja Transplantationsbeauftragter. Was sagen Sie dazu? Ist die Spendenbereitschaft hoch genug? Also es gibt die Zahlen, dass ungefähr mehr als 80% der Bevölkerung Organspende per se befürworten. Aber ein Drittel hat aktuell ja nur einen Organspendeausweis. Herr Lob-Hüdepohl sagt, es liegt eher an den zu wenigen Transplantationen als an der Spendenbereitschaft. Wie ist das bei Ihnen in der Praxis?
Kann ich tatsächlich in der Praxis nicht unterschreiben und das spiegelt auch nicht die aktuelle Zahlen und Datenlage der Deutschen Stiftung Organtransplantation, die ja in Deutschland als Stiftung quasi über die Organtransplantation im Zusammenarbeit dann mit dem internationalen Gegenpol, dem Eurotransplant, da die Rolle spielt und hier uns die Statistiken in Deutschland dann widerspiegelt. Und da kann man grob sagen, dass die Befürwortung in der Gesellschaft da ist, aber von diesem Befürworten zu dem letztendlichen Bekunden seines eigenen Patientenwillens im Falle einer solchen Situation, sei es der Empfang oder die Spendebereitschaft, die ist dann nicht ausreichend hinterdacht, hinterfragt und dann auch nicht dokumentiert oder kommuniziert, sei es im Angehörigenkreise oder dann die Ansprechstellen, hausärztliche Versorgung oder dann letztendlich auch in der Klinik in Falle von schweren Erkrankungen. Und das größte Problem ist tatsächlich das, was wir in der Praxis sehen, dass wenn es zu so einer Spendesituation kommt, dass natürlich die Angehörigen frühzeitig bei so einer schweren Erkrankung oder Verletzung mit beteiligt werden an der Behandlung des Patienten oder der Patientin, wo dann aber letztendlich nie über dieses Thema im Angehörigenkreis gesprochen worden ist, die Willensbekundung nie verlautet wurde oder gar schriftlich hinterlegt worden ist und dann ganz oft leider im Zweifel gegen die Organspende entschieden wird. Also das sehen wir tatsächlich auch in den Zahlen. Wenn es eine schriftliche Bekundung gibt, dann ist sie prozentual höher als die schriftliche Bekundung, dass man keine Organspende machen möchte. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und sich mit diesem Thema befasst hat, dann ist der prozentuale Anteil, der sich dann dafür ausspricht, höher als der ablehnende Anteil. Aber es sind immer noch knapp unter 15%, die sich überhaupt schriftlich äußern oder dann im Angehörigenkreis sich mündlich äußern zu diesem Thema. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, der tatsächlich eben die Spenderzahlen nach unten treibt. Und das ist dieses Thema, dass man ganz schnell Ja sagt, aber wenn es tatsächlich dann zu der Zeit kommt, wo es entscheidend ist, über einen Spendewunsch zu sprechen, dass dann eben die Zustimmung fehlt.
Mhm. Frau Flux, haben Sie sich, Sie sind ja nun Spenderempfängerin gewesen, haben eine Leber bekommen, haben Sie sich davor auch schon mit diesem Thema auseinandergesetzt?
Ja, tatsächlich, allein weil ich Krankenschwester als Beruf habe und natürlich habe ich vorher auch schon die ganzen Situationen im Krankenhaus erlebt, auf Intensivstationen, die Frage nach dem Tod der Organspende und das befasst einen selber und die Bereitschaft zu spenden war sofort da. Als Krankenschwester in dem Beruf hast du eher ein Helfersyndrom und man möchte helfen, auch in dem Fall. Ja, natürlich, auch schon vorher.
Wie ist das bei Ihnen? Können Sie sich vorstellen, Ihre Organe nach dem Tod zu spenden? Haben Sie einen Organspendeausweis schon oder animiert Sie jetzt vielleicht das neue Online-Register, das dann jetzt zu tun? Oder sind Sie vielleicht auch ein Angehöriger, der gerade jemanden kennt, der dringend auf ein Organ wartet? Rufen Sie uns gerne an und diskutieren Sie mit 0800 441777 ist die Nummer hier ins Studio. Und diese Nummer hat Gerd Lindemann aus Kiel gewählt. Schönen guten Abend nach Kiel.
Schönen guten Abend in die Gruppe.
Wie stehen Sie zum Organspenden? Was müsste passieren, dass mehr Menschen die Bereitschaft dann auch am Ende schriftlich niederlegen, sodass es im Fall der Fälle dann leichter ist, eben auch eine Organspende zu machen?
Ich kümmere mich um die Organspende und habe einen Organspendeausweis seit 1985 etwa. Und bin dafür, dass Menschen Organe spenden, weil, wie gerade ja eben gesagt worden ist, Leben gerettet werden. Und für mich ist es unverständlich, dass die Bundesregierung vor drei, vier Jahren eigentlich diese Widerspruchslösung in Deutschland nicht eingeführt hat. Und mich würde interessieren, warum das nicht passiert ist. Denn in allen anderen Ländern, Österreich, Spanien und so weiter, ist diese Widerspruchslösung rechtmäßig. Warum geht das in Deutschland nicht? Ich möchte gerne, dass möglichst vielen Menschen geholfen wird.
Danke für diese Frage. Wir haben in der Runde keinen Politiker, aber wir haben einen Theologen aus dem Ethikrat hier bei uns in der Runde, Andreas Lob-Hüdepohl. Die Widerspruchslösung. Warum hat sich Deutschland, der Bundestag, dagegen entschieden? Wie schätzen Sie das ein und was ist auch Ihre Meinung dazu?
Das hat ja immer wieder die Debatten gegeben, auch jetzt jüngst. Dafür spricht zunächst einmal, dass es reibungsloser geht, nicht? Also, wenn es eine Widerspruchslösung gibt, dann gelten erstmal alle als Spenderinnen und Spender und man muss den Aufwand für sich betreiben, um den Widerspruch anzumelden. Wenn man in Österreich als Ausländer, Ausländerin Ski fährt und da zu Tode kommt, nützt einem das auch nichts, weil nur österreichische Staatsbürger einen Widerspruch hinterlegen können und alle anderen sind dann schlicht Spenderinnen und Spender. Und da merken Sie schon, da gibt es das Argument dagegen und die Argumente dagegen, dass eine Spende muss eine Spende sein. Und damit entscheide ich ja höchstpersönlich über meinen Körper. Und ich entscheide auch, zumindest in bestimmten Phasen, wo also der Hirntod nicht plötzlich eintritt durch eine Verunfallung, sondern wo er sich einstellt im Verlauf einer progredienten Erkrankung, dass die letzte Phase meines Lebens, die ansonsten möglicherweise palliativ versorgt wird, tritt nicht mehr die Sorge für den Sterbenden in den Mittelpunkt, sondern die Sorge um den zu rettenden Empfänger. Ich will das. Ich weiß das. Ich habe einen Spendeausweis. Ich sage, sollte ich jemals in eine solche Situation kommen, dann möchte ich auf diese letzte Phase einer bestimmten Sterbens verzichten, zugunsten der Lebensrettung eines anderen. Ich kann das für mich genauso entscheiden, habe das entschieden, halte das auch für mich für richtig. Aber es muss eine bewusste Entscheidung sein, eines jeden Menschen so zu verfahren und nicht anders. Und deshalb bei aller Wertschätzung und der Drängen, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede, dass wir mit Organtransplantation natürlich Menschenleben retten und eben nicht nur die Lebensqualität erhöhen, muss es Ausdruck einer persönlichen Entscheidung bleiben. Und ich sage, zunächst einmal müssen andere Stellschrauben gedreht werden, um die Zahl der Organtransplantationen zu erhöhen. Denn das ist die entscheidende Größe und nicht die Zahl potenzieller Spenderinnen und Spender. Wenn sie nicht entdeckt sind, dann nützt das alles nicht. Selbst wenn 65-80% einen Ausweis haben, wenn sie nicht entdeckt werden, wenn es kein zentrales Melderegister gibt, dann nützt das relativ wenig. Und deshalb sollten wir zunächst einmal diese Stellschrauben verändern, bis wir dann sehen, ob wir noch weitergehende Maßnahmen umsetzen müssen.
Herr Lindemann aus Kiel, können Sie das nachvollziehen, die Argumentation? Sie haben sich ja für die Widerspruchsregelung gerade ausgesprochen.
Ja, also ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, denn eigentlich sollte jeder Mensch über sein Leben hinaus sagen, ich kann ja was Gutes tun. Und das sehe ich darin. Ich möchte also den Menschen etwas Gutes tun und sehe da keine Einschränkung. Und natürlich sollte jeder, der dagegen ist, ohne Begründung sich da in ein Register eintragen können, wo man verweigern kann. Aber wie gesagt, wenn wir wirklich einen sehr hohen Ansatz von Menschen haben, die spenden wollen, dann muss auch diese Sache von der Organisation in den Krankenhäusern, wie Herr Lob-Hüdepohl gerade eben gesagt hat, muss das halt eben geändert werden. Wir müssen doch sehen, dass wir die Menschen retten.
Vielen Dank, Herr Lindemann. Und ich würde auch gerne gleich den nächsten Hörer mit in die Runde holen. Aus York hat uns angerufen Rüdiger Daniel Zick. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Also mir sind schon viele Worte vorweggenommen worden von dem Herrn Theologen aus dem Ethikrat. Ich kann das eigentlich zu 90% genauso argumentativ auch nur unterstreichen. Und damit möchte ich eigentlich den Betroffenen auch nicht zu nahe treten. Aber ich finde, die Sachdiskussion muss schon darum geführt werden, in welchem Stellungsbezug der Einzelne dann steht. Und als Rechtssubjekt steht er in unserer Verfassung eigentlich so, dass er eben nicht in eine Aktivstellung gestellt werden darf. Und genau das finde ich auch richtig so. Das würde sich auch in meinem inneren Bewusstsein juristisch auch wirklich immer völlig widersprechen, denjenigen aktiv in eine Position zu stellen, wo er aktiv etwas verneinen oder auch bejahen müsste. Er ist zunächst mal neutral und das muss auch so bleiben. Ich verstehe die Dringlichkeit, ich will mich da gar nicht einmischen. Ich will nur sagen, es funktioniert auf diesem Wege einfach nicht und das würde der gesellschaftlichen Befriedung auch nicht gut tun auf Dauer, weil nämlich dann immer ein Druck ausgeübt wird, der die Menschen zu einem Gefühl der Reaktanz verleitet, zu sagen, jetzt erst recht, jetzt der an sich verweigert, der macht jetzt erst recht nichts und sagt dann, jetzt mache ich es rechtlich und verschränkt die Arme. Und das darf einfach nicht sein. Da muss also ein gesellschaftliches Bewusstsein meines Erachtens herrschen, wenn man das möchte, wo die Bereitschaft alleine aufgrund des Gefühls denkt, ich will dem anderen ja auch helfen, das muss aber freiwillig geschehen und nicht so unter dem Motto, wie es der Herr eben aus Kiel, wo ich heute Morgen gerade hergekommen bin, dann auch wieder sagte, dass es so ist, dass ich quasi ja mich dann da auch melden könnte und sagen, ich will das nicht. Aber das ist ja ein aktiver Vorgang, zu sagen, ich will das nicht. Aber man kann mir vorher zu sagen, warum muss ich denn mich überhaupt dazu bekennen? Das ist etwas Höchstpersönliches, wo mich eigentlich noch nicht mal öffentlich einer dazu sozusagen veranlassen dürfte, seitens des Staates zu sagen, ich muss das nicht. Das sagt schon Artikel 2 Absatz 1 in der Rechtsprechung. Da würde meines Erachtens auch keiner rechtlich auf Zwang damit auf Dauer durchkommen. Wenn sich einer jemand dagegen wehren wollte, würde er meines Erachtens in Karlsruhe damit auch durchkommen. Das finde ich auch richtig so.
Sie sprechen Karlsruhe an. Das ist ein gutes Stichwort. Das können wir gleich auch noch mal vertiefen. Es gibt ja die Organisation Pro Transplant. Das ist ein Zusammenschluss von Patientenverbänden und Selbsthilfegruppen im Bereich eben Transplantation und Organspende. Und die wollen Verfassungsbeschwerde einlegen, weil sie eben sagen, die Politik macht jetzt zu lange, zu wenig. Es wird, also sie sprechen, Zitat, von einem folgenlosen Vertrösten auf Besserung in der Zukunft. Und sie wollen eben, dass die Wartezeiten auf ein Organ verkürzt werden und damit dann auch das Leid und das Sterben auf den Wartelisten. Das müsse eben auch verringert werden und wollen, dass Deutschland soll, so steht es hier, von den Gesetzen zur Organspende unserer Nachbarländer lernen. Da gibt es das ja durchaus in einigen Ländern schon diese Widerspruchslösung, also dass man eben widersprechen muss, wenn man nicht möchte, dass die Organe gespendet werden. Wenn wir dann nochmal in die Praxis der Kliniken schauen, Widerspruchslösung, wie sehr würde das auch die Arbeit in den Kliniken erleichtern, wenn es dann um eine Organspende geht?
Letztendlich muss man da ein paar Punkte rausarbeiten, die wir jetzt gehört haben. Mhm. Und zwar einerseits ist es in den seltensten Fällen ein absehbarer Prozess, der zu dem irreversiblen Hirnfunktionsausfall, also dem Hirntod, führt. Und in den meisten Fällen ist es etwas Plötzliches, was durch eine plötzliche Erkrankung wie eine Hirnblutung oder durch einen schweren Verkehrsunfall wie einen Motorradunfall eben ausgelöst wird. Das trifft also nicht nur den Patienten und die Patientin, sondern eben auch deren oder dessen Angehörigen ganz akut. Und natürlich ist dann erstmal das Erschüttern über diese Erkrankung oder diesen Unfall so groß, dass man sich mit diesem Thema dann erstmal nicht auseinandersetzen möchte. Das erstmal zu dem, was der Kollege von Seiten der Ethik Aspekte angesprochen hat. Dann ist das nächste Problem, dass wenn man quasi dieses Bewusstsein in die Gesellschaft niemals reinholt, weil das immer im Hintertürchen besprochen werden soll, die freie Meinungsäußerung ein höchstes Gut ist, aber dann bitte nicht zu diesem Thema, soll sich dann keiner öffentlich äußern und das soll was Privates sein, das widerspricht des aufklärerischen Denkens und eigentlich auch der freien Meinungsäußerung auf beiden Seiten. Denn alles, was die Widerspruchslösung schafft, ist einerseits eine Diskussion über dieses Thema, dass man sich damit auseinandersetzen muss und zwar frühzeitig und nicht erst, wenn es darum geht, dass man sowieso mal sein Testament schreibt und eine Patientenverfügung ausstellt, sondern dass es so früh wie möglich auch in die Schulen kommt, dieses Thema, dass es aufklärerisch angegangen wird. Und es ist nichts anderes als ein Wahlrecht. Und ein Wahlrecht ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Mhm. Wir kriegen auch automatisch, wenn wir ein Alter von 16 oder 18 Jahren erreichen, ein Wahlrecht geschenkt und haben aber auch die Pflicht, dieses auszuüben. Und natürlich kann ich auf dieses Wahlrecht verzichten und weder Ja oder Nein sagen, was aber letztendlich dann, wenn es zur Entscheidung kommt, weder ein Ja oder Nein macht.
Widerspruchslösung, ja oder nein, das ist natürlich eines der Themen, das diskutiert wird, wenn wir über Organspende reden. Das tun wir heute Abend hier bei uns in der Redezeit. Auch gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter. Und dann, glaube ich, müssen wir auch noch mal darauf schauen, das ist auch schon angeklungen, auch gerade bei unseren beiden Hörern, der eine für, der andere gegen die Widerspruchslösung. Aber eines haben eigentlich alle Wortbeiträge bislang gemeinsam gehabt, nämlich, dass über dieses Thema gesprochen werden muss. Über das Thema Tod, über das Thema Sterben. Und warum uns das so schwer fällt, auch rechtzeitig, nämlich dann, wenn es uns noch gut geht und man nicht am Bett des Angehörigen steht und dann erst entscheiden muss und es dann vielleicht gar nicht kann. Darüber wollen wir natürlich auch gleich sprechen und wie so eine Organspende auch organisatorisch abläuft. Was heißt das eigentlich, wenn ein Mensch hirntot ist? Auch dazu haben uns Mails und Fragen erreicht. Und darauf gehen wir gleich ein nach den Nachrichten.
Die Nachrichten.
Um 21 Uhr mit Klaas Christoffersen. Deutschland hat beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein ein neues Hilfspaket angekündigt. Es hat nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius ein Volumen von 500 Millionen Euro. Was das Paket beinhaltet, fasst Berlin-Korrespondent Uli Haug zusammen.
Zum einen ist eben weiterhin das große Thema Munition und da konkret Artilleriemunition. Da wird es aus Bundeswehrbeständen 10.000 Schuss geben. Das ist eine kurzfristige Hilfe. Deutschland beteiligt sich an einer tschechischen Initiative, was diese Artilleriemunition angeht. Und da werden eben nochmal von Deutschland 180.000 Schuss bezahlt. Und man hat darüber hinausgehend eben auch nochmal beispielsweise Fahrzeuge zugesagt, sowie Ersatzteile, die dringend benötigt werden.
Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen im Sommer höhere Bezüge. Zum 1. Juli steigen die Renten um 4,57% und damit deutlicher als erwartet. Die kräftige Erhöhung ist laut Arbeitsminister Heil möglich, weil der Arbeitsmarkt derzeit stark ist. Das Bundeskriminalamt hat im Raum Gera zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen. Die beiden Afghanen sollen einen Anschlag auf das schwedische Parlament in Stockholm geplant haben. In dem skandinavischen Land waren im vergangenen Jahr immer wieder Exemplare des Korans öffentlich angezündet oder beschädigt worden. Die zahlreichen Hitzerekorde zeigen nach den Worten von UN-Generalsekretär Guterres einen Planeten am Rande des Abgrunds. Die Erde sende einen Hilferuf. Die anhaltende Nutzung fossiler Brennstoffe führe zu einem noch nie dagewesenen Klimakaos, so Guterres. Laut der Weltorganisation für Meteorologie waren die vergangenen 10 Jahre das heißeste Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen. Sportler aus Russland und Belarus dürfen nicht an der Parade bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris teilnehmen. Das hat das Internationale Olympische Komitee in Lausanne entschieden. Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine. Aus der Sportredaktion Uli Schäfer.
Die Entscheidung kommt nicht überraschend, denn zuletzt hatte schon das Internationale Paralympische Komitee Sportler aus Russland und Belarus von der Eröffnungsfeier der Paralympics ausgeschlossen. Jetzt zog das Internationale Olympische Komitee nach. Allerdings erklärte das IOC, dass die Athleten beider Länder die Chance bekommen sollen, die Eröffnungsfeier am 26. Juli in irgendeiner Form mitzuerleben. Über eine mögliche Teilnahme an der Schlussfeier am 11. August will das IOC erst später entscheiden.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht meist trocken, vom Emsland bis zur Ostsee etwas Regen, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen wechselnd wolkig und überwiegend trocken, Höchstwerte 9 Grad in Cuxhaven bis 17 Grad in Braunschweig. Und die weiteren Aussichten am Donnerstag nach anfänglichem Regen freundlicher bei 8 bis 14 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
NDR Info. Redezeit.
Seit einigen Jahren, da stagniert bei uns in Deutschland die Zahl der Organspenden. Und es gibt definitiv zu wenige, denn auf der einen Seite warten 8.400 Menschen aktuell darauf, ein Organ zu bekommen, das ihr Leben dann wieder lebenswert macht und vielleicht ja sogar auch rettet, dieses Organ. Und wir diskutieren heute Abend darüber, wie man vielleicht helfen kann, dass mehr Menschen sich bereit erklären, zu einer Organspende, sich auch rechtzeitig darüber Gedanken machen. Und da würde ich gerne Andreas Lob-Hüdepohl, unseren Theologen hier in der Runde und vom Deutschen Ethikrat, fragen, warum fällt es uns ja offensichtlich so schwer, über Tod und auch über Sterben zu reden, wenn es uns noch gut geht?
Tja, weil wir in einer Gesellschaft leben, die möglichst Situationen, die ungünstig sind, und dazu gehören natürlich Tod und Sterben, weitgehend verbannt hat aus der Öffentlichkeit, auch aus der privaten Öffentlichkeit übrigens. Mhm. Auch innerhalb einer Familie wird darüber ja nicht gesprochen, wenn ich das mal so sagen kann, das ist auch die private Öffentlichkeit. Wir verdrängen das komplett nach hinten. Und das ist nicht nur eine Frage im Kontext von Organtransplantation, das sehen wir beispielsweise bei der Frage von Patientenverfügungen. Also wenn ich selber entscheiden möchte, wie ich letzte Lebensphasen mache oder Angebote des Advanced Care Planning und dergleichen. Überall gibt es die Tendenz, das wegzudrücken. Das ist unangenehm. Punkt. Das ist unangenehm. Und das schlägt sich natürlich auch hier nieder. Wir können jetzt trefflich über die Zahlen, die eben genannt werden, streiten. Ich habe vielleicht andere Zahlen von der Selbststiftung Organtransplantation vorzulegen, aber das nützt ja nichts. Vor allem kommen wir ja nicht an die eigentlichen Probleme. Wir müssen viel stärker, sagen wir mal, das Sterben ist angstbesetzt. Reden wir über die Debatte Pflege, Notstand und dergleichen. Reden wir über die Frage, völlig andere Baustelle, assistierten Suizid, nicht? Mhm. Es ist der Versuch, diese tatsächlich unangenehmen Fragen nicht an sich heranzulassen, eine gewisse Normalität darüber auch zu sprechen. Nochmals in der Öffentlichkeit, wobei übrigens in der Öffentlichkeit eigentlich relativ viel darüber gesprochen wird. Ja, wir reden permanent auch über die Fragen etwa des assistierten Suizids und der Pflegenotstand. Aber in der privaten Sektor wird das weitgehend ausgeklammert. Und das ist natürlich der entscheidende Ort, an dem ich mit meinen An- und Zugehörigen gesprächsweise mir selber eine Meinung bilde und dann mich möglicherweise auch dazu äußere, was ich dann tatsächlich will. Das ist ein Riesenproblem, die Tabuisierung von Sterben und Tod.
Und wahrscheinlich auch Angst bei manchen Menschen. Was passiert da eigentlich, wenn es um das Thema Organspende geht? Stichwort Hirntod. Dazu hat uns auch eine Mail von Jürgen Zöpel aus Hannover erreicht. Ihn treibt die Frage um, ob die Seele den Körper vollends verlassen hat, wenn ein Mensch denn hirntot ist. Und er schreibt, ich gehe auch davon aus, dass die Ärzte, bis auf einige Ausnahmen, nicht wirklich Wissen haben über die Beschaffenheit der Seele, also über den Unterschied zwischen spiritueller und materieller Energie. Ansonsten hätte ich nichts dagegen, Organspender zu werden, aber dieser Zweifel hält mich davon ab. Ich glaube, das zeigt ziemlich gut, wie tief sich Menschen dann aber ja auch wiederum Gedanken darüber machen, warum sie dann vielleicht auch eben sich entscheiden, ich möchte das nicht, weil auch Ängste damit zusammenhängen. Der Tod ist ja auch was, was wir irgendwie auch nicht begreifen können. Christoph Rosenthal, wenn Sie uns erklären können, was heißt das, wenn ein Mensch hirntot ist, medizinisch, so dass wir es verstehen, und wie wird der auch festgestellt, dieser Hirntod, um dann zu entscheiden, ist das jetzt vielleicht ein potenzieller Organspender?
Also einerseits sind es natürlich die Ängste, die mit dem Tod zusammenhängen, die dazu führen, dass man dieses Thema nicht anspricht, aber auch die Bequemlichkeit, sich letztendlich zu entscheiden. Die steht ganz weit oben. Die Bequemlichkeit, die wir in unserer Gesellschaft haben, sich festzusetzen und festnageln zu lassen zu einer Entscheidung. Unangenehm ist es aber nicht, Meinungen zu äußern und Meinungen zu haben und diese kundzutun. Das ist diese Diskrepanz, die wir haben. Zum Thema Hirntod. Offiziell ist der Begriff in Deutschland eben der irreversible Hirnfunktionsausfall. Und der ist ganz bewusst gewählt worden, weil es um zwei Aspekte geht. Und zwar um den Hirnfunktionsausfall, also das klinisch und auch mit Untersuchungen eben gezeigt werden kann, dass das Hirn keine Funktion mehr besitzt. Das heißt, die Steuerung all unserer Organe und auch unseres Bewusstseins und die Äußerung nicht nur nach außen, sondern nach innen, also alle Signale, die verarbeitet werden von unserem Gehirn, sind nicht mehr nachweisbar. Und dann der zweite Teil der Begrifflichkeit ist eben die Irreversibilität und die muss nachgewiesen werden. Und dieser Nachweis erfolgt, wenn eine akute Hirnschädigung eingetreten ist, einerseits natürlich im kurativen Aspekt, also dass man eben eine Hirnschädigung festgestellt hat und natürlich alles medizinisch Mögliche in so einem Falle versucht, das Hirn und auch somit den Körper und den Tod des Patienten in einer intensivmedizinischen Behandlung zu verhindern. Aber dem Ganzen sind Grenzen gesetzt, wenn der Hirnfunktionsausfall letztendlich nachweisbar ist, weil die Hirnschädigung so groß ist. Mhm. Und so eine Hirnschädigung muss in Deutschland aber ganz dezidiert aufgedröselt sein, begrifflich. Und so schreibt es auch die Bundesärztekammer wieder und wieder jetzt mit der fünften Fortschreitung vor, dass eben alle Teile des Gehirns ausgefallen sein müssen.
Und das ist deutlich strenger als in anderen Ländern, oder?
Korrekt, genau. Und da sind wir tatsächlich auch, was unser medizinisches Verständnis angeht, da am strengsten, wenn wir uns im Vergleich zu anderen Ländern da positionieren. Und es geht darum, dass eben alle Teile des Gehirns keine Funktion mehr besitzen, seien es noch die unbedeutendsten kleinen Teile unseres Gehirns. Alle die müssen nicht mehr funktionieren und auch irreversibel nicht mehr funktionieren. Und da spielt einerseits der Zeitaspekt eine Rolle. Das heißt, das Ganze ist durch zwei Untersuchungen, die zeitlich getrennt voneinander sind, nachzuweisen und auch noch von zwei unabhängigen Stellen nachzuweisen sind. Das heißt, einerseits muss abhängig von der Schädigung, da gehe ich jetzt nicht näher auf ein, ob supratentorell oder infratentorell oder
das
primär oder sekundäre
wir, glaube ich, nicht verstehen.
Hirnschädigung.
Nicht Mediziner.
Letztendlich geht es darum, wie kam es zur Hirnschädigung? Also ist es etwas, was im Rahmen einer Reanimationsmaßnahme, sprich einem reinen Sauerstoffmangel passiert ist, dass das Hirn nicht mehr funktioniert? Oder ist es eine Blutung, die dann letztendlich die Blutversorgung zum Gehirn abgedrückt hat und auch keinen Sauerstoff mehr letztendlich ankommt und dazu führt, dass das Hirn nicht mehr funktioniert? Mhm. Und andererseits ist es eben, dass man das natürlich in dieser ganzen intensivmedizinischen Behandlung über eine längere Zeit beobachtet, bis es eben zu diesem Zeitpunkt kommt, dass man nicht mehr klinisch nachweisen kann, dass ein Hirn funktioniert. Und das macht man dann in einer offiziellen Untersuchung, die man einmal machen kann. Das ist diese irreversible Hirnfunktionsausfalldiagnostik. Und die muss eben zeitlich getrennt sein. Das heißt, es sind mindestens eine klinische Untersuchung nötig und dann eine apparative Diagnostik, sei es mit einer Computertomographie, mit Kontrastmittel oder sei es mit einem EEG nachzuweisen oder mit einer zweiten klinischen Untersuchung. Das
also
ist dann
zusammengefasst, aber, ja. Es wird sehr, sehr, sehr genau untersucht, ob jemand wirklich hirntot ist. Und wenn er jetzt nicht spenden würde, dann würde man irgendwann vor der Entscheidung stehen, ob man Maschinen abstellt, oder?
Korrekt. Also der Tod oder der Sterbeprozess hat ja begonnen. Mhm. Und dann ist die Entscheidungsfindung, dass man eine palliative Behandlung punkto, wie Sie sagen, Maschinenausstellung. Also
das ist ja auch das, was Herr Polyhydopol ja auch richtig schon gesagt hat, ne? Dass genau. Das dann eben was anderes ist, ob ich dann palliativ weiter behandle oder ob ich dann sozusagen die Organspende dann auch einleite. Ich würde gerne auch Carsten Schuld aus Mörden-Hardenberg hier zu uns dazu holen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Organspende, ja oder nein?
Organspende, ja. Ich bin auch ein Befürworter und habe auch schon seit ewig einen Organspendeausweis für mich selber ausgefüllt und finde das Register jetzt auch eine gute Lösung, die es da gibt.
Wo Sie sich ja dann theoretisch jetzt nochmal anmelden müssten, weil dann wäre es digital hinterlegt. Ne? Also definitiv, das wird ja nicht automatisch übertragen, das ist ja eigentlich auch schade.
Genau, nee, das so.
Wie würden Sie sagen, ist es im Moment gut geregelt in Deutschland? Herr Rosenthal hat uns gerade sehr detailliert ja auch geschildert, was alles passieren muss, wie untersucht wird, ob bei jemandem der Hirntod besteht und dann eben ein potenzieller Organspender vielleicht da sein könnte. Und wir haben keine Widerspruchsregelung in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern. Jetzt gibt es das Online-Register, was zumindest dafür sorgen soll, dass mehr Menschen sich vielleicht dann registrieren lassen und dann eben auch es organisatorischer für die Kliniken eben leichter wird, auch auf potenzielle Spender dann auch zugreifen zu können. Wie stehen Sie dazu?
Also ich bin ein Befürworter der Zustimmungslösung. Ich glaube, das ist ein Thema, was jeder für sich selber tatsächlich mal aktiv durchdenken soll und auch aktiv handeln soll. Also nicht die Widerspruchslösung. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass diejenigen, die dann auf eine Spende angewiesen sind, eben auch selber sich bereit erklären müssen, da eine Organspende für den Fall zu machen. Das heißt, dass diejenigen, die eben dann selber auch in dem Register sind, bevorzugt werden, wenn es darum geht, die Organe zu verteilen, weil wir ja da einen gewissen Mangel haben.
Okay, das ist wahrscheinlich was, was weder ethisch noch medizinisch geht, oder? Ich frage mal Herrn Lob Hüdepohl. Ich wusste, ich werde mich einmal versprechen bei Ihrem Namen, Herr Lob Hüdepohl. Sie nehmen es mir offensichtlich nicht übel. Genau, also aber wir sind bei einem Thema, das ja gar nicht so lustig ist. Also wäre das etwas, was man ethisch vertreten könnte, dass die Leute, die dann eben auch zustimmen zur Organspende, wenn die dann wiederum selber in die Situation kommen, dass sie auf eine Organspende angewiesen sind, dass die bevorzugt werden?
Dieses Argument liegt natürlich nahe, nicht? Ich gebe was rein und habe einen höheren Anspruch, etwas rauszubekommen. Dieser Gedanke, so naheliegend er zunächst ist, sprengt aber alle unsere medizinethische Standards. Da hängt es eben halt nicht davon ab, ob jemand, wenn er tatsächlich bedürftig ist, ob er vorher, sagen wir mal, sich wohl verhalten hat, ja, sei es gesundheitsorientiert und dergleichen, sondern hier geht es tatsächlich, die Bedürftigkeit spielt eine große Rolle, nicht? Und sonst kämen wir in Teufelsküche, wenn wir in Teilsystemen unseres Gesundheitssystems sagen, ja, die vorher sich besonders angestrengt haben, die viel reingegeben haben oder sonst was, haben dann auch einen Benefit. Also so naheliegend das zunächst einmal ist, aus grundsätzlichen medizinischen, ethischen Erwägungen, wäre so etwas abzulehnen.
Ich würde auch gerne noch mal auf das Register zu sprechen kommen, das ja gestern an den Start gegangen ist und das eben helfen soll. Wie würde Ihnen das Register oder wie wird Ihnen das Register helfen? Es ist ja gestern an den Start gegangen und hier sind noch nicht alle Kliniken angeschlossen, aber Sie haben mir schon erzählt, die Asklepios-Kliniken hier in Hamburg, die können schon darauf zugreifen, auf das Register. Ich glaube, da muss man anders anfangen. Wenn Sie jetzt einen potenziellen Organspender in einer Klinik haben, es gibt keine Zustimmung oder Sie, wie gehen Sie vor? Wie finden Sie heraus, ob das ein potenzieller Organspender sein könnte?
Genau, also auf den Aspekt würde ich auch gerne nochmal eingehen. Und zwar geht es darum, das hat Herr Lopidopol ja auch gesagt, um die Spenderidentifikation und den Prozess der Spenderidentifikation. Und da fängt die Krux ja schon an, weil letztendlich bis es diesen seltenen Fall eines Hirntods gibt und wir den irreversiblen Funktionsausfall auch tatsächlich aus medizinischer Sicht eben feststellen können und damit den Tod des Menschen feststellen, der ist ja etwas, was nicht häufig vorkommt, sondern selten vorkommt. Und deswegen zählt ja quasi jedes Jahr zu einer solchen Spende, weil die der Punkt, wo es zur Spende kommen kann, überhaupt eine Seltenheit ist. Glücklicherweise, muss man ja, tatsächlich sagen. Und jetzt geht es um die Spenderidentifikation. Das ist die Verantwortung der ärztlichen Behandlung und auch pflegerischen Behandlungen auf den Intensivstationen, die ja tagtäglich ganz nah am Menschen sind und eben merken, wenn etwas an dem Patienten anders ist als vorher und wenn Hirnfunktionen ausfallen, sei es der Atemantrieb oder eben die Pupillen, die sich verändern, wo wir tagtäglich natürlich drauf achten und gucken. Und dann geht es eben um die Entscheidungsfindung, die entweder schriftlich im Bedarfsfall hinterlegt ist, das wäre der Organspendeausweis, der ja natürlich, weil er schriftlich hinterlegt ist, als Papierdokument bzw. als Chipkarte gar nicht automatisch ins Organspenderegister rüberfliegen kann, sondern das ist natürlich genauso ein aktiver Prozess, das Kreuzchen zu Nein oder Ja zu machen. Das ist ja das, was ich auch nochmal rausspiegeln möchte. Es geht um eine Entscheidung. Ein Organspendeausweis zu besitzen bedeutet nicht, dass da automatisch Ja angekreuzt ist. Ein Organspendeausweis kann auch bedeuten, dass da Nein draufsteht oder Einschränkungen zu Ja oder Nein bestehen.
Das ist ja beim Register das Gleiche.
Genau. Ich kann ja und das Ja ist nur die Digitalisierung des Ganzen. Also dieses Dokument, was im Bedarfsfall vielleicht gar nicht gefunden wird, wo Angehörige gar nicht wissen, dass es existiert oder das Portemonnaie verschollen ist oder in der Wohnung nicht auffindbar ist, genauso wie eine Patientenverfügung im Bedarfsfall dann immer nicht auffindbar ist und der Patientenwille nicht dokumentiert ist, haben wir eben die Möglichkeit, jetzt mit diesem Register eben das Ganze digital einzusehen. Das heißt, dieser Prozess soll beschleunigt werden, der ist dann auch rechtlich bindend. Das heißt, die Kliniken müssen nachweisen, bevor sie an die Deutsche Stiftung Organtransplantation sich wenden, zu gucken, ob eben eine Entscheidungsfindung von der Patientin oder dem Patienten niedergelegt worden ist. Das heißt, wir lesen im Register die Patientendaten aus und sehen dann, ob überhaupt die Person sich für ein Ja oder Nein entschieden hat. Wenn da keine Entscheidung drinsteht, dann erfolgt das so wie jetzt auch, nämlich die Entscheidung mit den Angehörigen zusammen.
Frau Flux, Sie haben ja auf so eine Organspende gewartet. Wie war das für Sie auf der anderen Seite sozusagen, als dieser Anruf dann kam?
Oh Gott, eine Erlösung, mit der ich nicht mehr gerechnet habe nach anderthalb Jahren. Und es fielen die Schotten runter, als der Anruf kurz vor Mitternacht kam. Frau Flux, wir haben ein Organ für Sie. Möchten Sie das haben? Ich war nicht mehr in der Lage zu reagieren, ja oder nein zu sagen. Ich habe mich irgendwann entschieden, als ich wieder wach wurde und die Frage kam nach, wir schicken jetzt ein RTW. Und nein, oh Gott, ich brauche kein RTW, ich konnte noch alleine laufen. Die Fahrt in die Klinik, 45 Minuten. Ich habe geheult und geweint, genau von Lübeck nach Kiel. Nicht, weil ich Angst hatte vor der OP oder vor dem, was da kommt, sondern einfach, da passiert jetzt was Großes mit mir und ich hoffe, ich habe das Glück und komme da lebendig raus mit einem Organ und habe wieder eine Lebenserwartung.
Weil es ja auch sein könnte, dass das Organ nicht passt, dass bei der OP was nicht funktioniert.
Ne? Genau, dass es nicht passt, nicht gut genug ist, nicht fit genug ist, um transplantiert zu werden. Das heißt, man könnte in Narkose gelegt werden und man wacht auf und meint, es hat funktioniert und man bekommt dann die Nachricht, es konnte nicht transplantiert werden.
Bei Ihnen hat es funktioniert?
Ja.
Sie leben jetzt seit einigen Jahren mit der neuen Leber. Wann oder haben Sie auch sich Gedanken gemacht über den Menschen, der Ihnen diese Leber gespendet hat?
Oh ja. Also ich habe gleich im ersten Jahr diesen Dankesbrief geschrieben. Das war schon eine Tortur, weil wie schreibt man, danke, dass ich leben darf, aber dein Angehöriger ist verstorben. Ich weiß, er ist nicht wegen mir verstorben, es war eine andere Ursache. Auch das kursiert immer in den Köpfen herum, es kann, ist er wegen dir gestorben oder nicht. Aber wie schreibe ich das? Und bleib nett und bleib anonym dabei. Genauso ist auch für die Angehörigen schwierig, diesen Dankesbrief zu beantworten. Auch das habe ich mittlerweile in Angehörigentreffen erfahren. Wie antworte ich denn darauf und sage, ja, was wollt ihr als Empfänger denn hören von uns? Und für mich ist es wichtig, einfach zu hören, dass die Akzeptanz da ist, dass ich leben darf mit diesem gespendeten Organ. Und deswegen auch für mich, wenn ich jetzt wüsste, der Spender, oder wenn ich mir Gedanken machen müsste, dass der Spender es vielleicht gar nicht freiwillig gemacht hat, weil er sich vielleicht in diese Entscheidungswut gezwungen gefühlt hat und eigentlich gar nicht wollte. Also muss ich mir ernsthaft Gedanken machen, war das jetzt eine gewollte Spende oder?
Hört sich für mich so an, dass Sie eigentlich dann auch für eine Widerspruchsregelung wären, weil dann wüssten Sie auch als Empfänger, das Organ, das ich bekommen habe, da hat mal einer zugestimmt, oder?
Also welche Form von Einverständnis oder Ablehnung wäre mir egal. Wichtig wäre mir, dass man nachvollziehen kann, es ist auf einer diskutierten Basis entschieden worden. Also ob ich das mit meinen Angehörigen irgendwann besprochen habe, ja, ich möchte irgendwann mal Organspender werden oder habe ich einen Ausweis, habe ich mich digital registriert oder ich möchte es vielleicht gar nicht. Es wäre mir egal, auf welcher Form das passiert. Für mich wäre es wichtig, Angehörige zu entlasten, wenn die auf der Intensivstation vor diesem Bett stehen mit einem geliebten Menschen drin, der noch warm ist, wo der Brustkorb sich noch hebt und senkt, also offensichtlich für andere lebt.
Ja.
Ja, ich mache die Organspende und morgen bist du tot. Schlachte ich jetzt meinen Partner aus oder ist das was gut? An diese Gedanken kommt man gar nicht in dieser Situation, in dieser hochemotionalen Situation, wenn ich weiß, heute Morgen habe ich mich mit einem Kuss verabschiedet und heute Abend muss ich dich sterben lassen. Also,
ja, klar.
Reden wäre für mich das Allerwichtigste. um solche Entscheidungen zu
treffen. Reden wollen wir auch mit Ihnen. 08000441777 über das Thema Organspende, ob das neue Online-Organspenderegister da ein wenig helfen kann, welche Maßnahmen es vielleicht noch braucht, um mehr ins Gespräch zu kommen über dieses Thema. Sterben, Tod, immer noch ein Tabu bei uns in der Gesellschaft. Roswitha Palinkas, die hat auf jeden Fall Lust, mit uns zu reden. Sie ruft aus Heringsdorf an. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wenn wir jetzt über Sterben, über Tod sprechen, wenn wir darüber reden, ob man Organe spenden soll oder nicht, was glauben Sie, was hilft da in der Gesellschaft auch für Aufklärung zu sorgen?
Naja, ich denke, das Problem des Sterbens ist so, dass wir das verleugnen in der Gesellschaft, also wenig darüber gesprochen wird. Mhm. Ich bin selber Ärztin und habe früher, ich bin jetzt ganz alt, oder ganz alt, also 30 oder 35 Jahren habe ich das selber als in den Anfängen. Ich bin Neurologin, musste ich Hirntoddiagnostik machen. Das fand ich sehr sehr unbefriedigend für mich, weil ich eigentlich so nicht genau wusste, was das medizinisch, aber auch menschlich eigentlich bedeutet. Mhm. Und jetzt denke ich eigentlich, das größte Problem ist, viele Patienten, die ich habe, die berichten vom Krankenhaus, also wenn sie im Krankenhaus sind, jetzt nicht wegen, also die sind so fertig, weil es so unmenschlich in Krankenhäusern jedenfalls, die ich hier habe, abläuft, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass so jemand, der sowas erlebt im Krankenhaus bei einer anderen Behandlung, es geht ja ums Sterben. Da muss ja irgendwie eine Atmosphäre geschaffen werden.
Auch für die Menschen, die dann dort ihren Angehörigen verlieren, ne? Wenn es dann um die Frage Organspende geht.
Anderen stehen sozusagen in Startlöchern, um die Organe zu entnehmen. Jedenfalls, was ich hier in Krankenhäusern zurzeit erlebe mit Personalmangel und allem drum und dran, ist es sehr unmenschlich. Und meine Patienten sagen alle, sie fühlen sich nicht wohl, sie sind alle frustriert. Und da weiß ich nicht, wie das eingebettet wird mit einer Organtransplantation. Also das muss ja irgendwie in einen Rahmen geschaffen werden.
Was ist das für ein Rahmen, Herr Rosenthal? Sie sind ja an einem Asklepios-Klinikum hier in Hamburg, wenn es eben um Organspende geht. Frau Palinkas sagt ja, dass sie fürchtet, dass das nicht besonders menschlich zugeht und was für ein Rahmen das dann auch ist.
Der Rahmen ist immer eine Intensivstation. Deswegen ist das, glaube ich, auch losgelöst von den Eindrücken, die man so in der Gesellschaft bei einer stinknormalen OP erlebt, wo es drunter und drüber gehen kann aufgrund von Personalmangel, aufgrund von fehlenden Prozessoptimierung in den Kliniken, einfach weil die Patientenzahlen stetig steigen und nicht genügend personell nachgesteuert werden kann und möchte, weil es natürlich auch Geld kostet. Aber so eine intensivmedizinische Behandlung ist ein ganz anderes Setting. Und die Angehörigen sind, wenn sie denn bekannt sind, frühzeitig in diese Behandlung mit involviert. Das hat einen ganz anderen Stellenwert. Vor allen Dingen, wenn es dann eben zu einem Hirntod kommt, ist ja der Tod nicht mehr abzuwenden. Das heißt, die Frage, wenn es um Organspende geht, ist die Mitteilung des nahenden Todes, der medizinisch unaufhaltsam ist, und gleichzeitig eben die Möglichkeit, eben diesem Tod einen Sinn zu geben ein Spende oder ein Erbe anzutreten für ein weiteres Leben oder gar, wenn es möglich ist, bis zu 7 weitere Leben zu retten.
Ich stelle mir das aber auch von medizinischer Seite aus so vor, als Laie, dass Sie doch wahrscheinlich auch unter einem enormen Druck stehen, weil wenn der Hirntod einsetzt, dann beginnt dieser Mensch zu sterben. Und Organe, die transplantiert werden müssen, haben auch nur eine gewisse Zeit, bis sie dann auch beim Empfänger sein müssen. Und dann haben sie Angehörige, mit denen sie über so eine Entscheidung reden können. Wie viel Zeit, wie viel Ruhe können sie sich dann auch für die Angehörigen nehmen? Ich glaube, das steckt auch in Frau Palinkas Frage.
Ja. So viel Ruhe, wie nötig ist. Letztendlich, wie jetzt von Patientenseite ja auch berichtet wird, soll das eine stabile Entscheidung sein. Und sei es ein stabiles Nein oder ein stabiles Ja, es soll sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte stabil halten und nicht ein Gedanke einschleichen, hätte ich doch mal Nein gesagt oder hätte ich doch mal Ja gesagt. Deswegen nehmen wir uns in diesen Situationen die Zeit, die notwendig ist, weil wir natürlich auf einer Seite die Spende nicht verlieren möchten und die Organe nicht verlieren möchten, weil eben dahinter gerettete Leben stehen. Und auf der anderen Seite soll diese Entscheidung aber so stabil sein, dass sie nicht bereut wird. Und sei es auch, dass dann die Organe verloren gehen, ist die stabile Entscheidung viel wichtiger. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass diese Entscheidung nicht auf den Angehörigen ruht, sondern sich man mit dem Thema aktiv auseinandersetzt und die Entscheidung dann eben schon vorweg getroffen worden ist und für jeden vorweg getroffen ist. Weil wir leben, haben wir auch das Schicksal zu sterben, und weil wir aber auch die Möglichkeit haben, medizinisch Leben zu retten durch Organtransplantation, haben wir auch die Pflicht, über diese Entscheidung uns Gedanken zu machen und diese auch niederzulegen, egal ob mündlich oder schriftlich oder digital.
Andreas Lob-Hüdepohl, es gibt auch eine Befragung, die ich in der Recherche gelesen habe. Da ging es darum, warum zum Beispiel in Spanien viermal so viele Menschen einen Organspendeausweis haben, beziehungsweise die Organspende viermal so hoch ist, wie sie bei uns ist. Dort gibt es die Widerspruchsregelung, also da braucht man gar keinen Ausweis, sondern ist automatisch Organspender, es sei denn, man widerspricht, haben wir schon drüber gesprochen. Ein Punkt, der da auch genannt wurde, war, dass dort auch eine andere Wertschätzung für die Spender gelebt wird. Da wird in Gottesdiensten, werden sie verlesen. Es gibt kleine Ehrentafeln in den Krankenhäusern. Wie wichtig ist beim Thema Organspende eben auch das zu wertschätzen, dass dort eine Spende getan wird? Und könnte das auch nochmal helfen, mehr und anders vielleicht auch über dieses Thema zu reden, dass es eben nicht so der Ersatz, das Ersatzteillager Körper nur ist, wie es manchmal vielleicht kurz gedacht auch wahrgenommen wird?
Ja, ich stimme der Tendenz Ihrer Frage sehr zu, dass es sind so etwas, wir nennen das jetzt Incentives, nicht Anreize, Wertschätzungen. Ja, und das stärkt auch Solidargefühl, ja, einmal innerhalb der Familie, aber auch Solidargefühl schlicht zu einem unbekannten Nächsten, denn der Profiteur, im besten Sinne des Wortes meine ich das jetzt, der Profiteur meiner Spende bleibt anonym, aus vielen Gründen muss es auch anonym bleiben, aber dass ich wirklich für einen anonymen Fernsten, wenn ich das mal so sagen darf, etwas Gutes tue und das auch öffentlich gemacht wird, das gewertschätzt wird und dergleichen, das durch was weiß ich auch immer, durch Lotterie, durch Gottes Dienste, durch ein Tedeum oder wie auch immer, was jetzt in der Kultur ansteht, das finde ich sehr, sehr gut, sehr wichtig. Da geht mit Sicherheit auch ein bestimmter Ruck, nicht, dass dann auch der Freund sagt, ach guck mal hier, ja, könnte ich doch auch. Nicht? Also damit überhaupt kein Zweifel, ich bin auch sehr dafür, dass wir mit dieser Frage, darf ich mal frech sagen, sogar auch zwangsbehelligt werden. Also, dass wir uns wirklich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen müssen. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, wir wollen überhaupt nicht behelligt werden. Nein, sage ich, da ist das Gut der Lebensrettung so wichtig, dass wir zumindest uns immer wieder erneut damit befassen müssen. So,
und aber eine positive Befassung. Ja, und wie so eine positive Befassung, so eine Zwangsbehelligung aussehen könnte, wie Andreas Lob-Hüdepohl es gerade formuliert, darüber wollen wir gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren.
NDR Info. Die Nachrichten. Um 21.31 Uhr mit Klaas Christoffersen. Verteidigungsminister Pistorius hat beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein ein neues deutsches Hilfspaket angekündigt. Nach Angaben des SPD-Politikers hat es ein Volumen von 500 Millionen Euro und umfasst vor allem die Lieferung von Munition und Militärfahrzeugen. Auch Ersatzteile und Sanitätsmaterial sollen bereitgestellt werden.
Wir helfen der Ukraine mit dem, was sie am dringendsten braucht, in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor. Und unser Paket, ich habe es gesagt, hat einen Wert von 500 Millionen Euro. Insgesamt haben wir für dieses Jahr bereits über 7 Milliarden Euro vorgesehen. Sie können damit erkennen, die Hilfe, die Unterstützung auch aus Deutschland bleibt ungebrochen und ist nach wie vor die mit Abstand größte in Europa.
Bundesverteidigungsminister Pistorius. Die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen im Sommer höhere Bezüge. Zum 1. Juli steigen die Renten um 4,57% und damit deutlicher als erwartet. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Die kräftige Erhöhung ist laut Minister Heil möglich, weil der Arbeitsmarkt derzeit stark ist. Der SPD-Politiker sagte, die Rentenanpassung liege deutlich über der Inflationsrate. Wer im Monat 1000 Euro Rente bezieht, der bekommt von Sommer an 45,70 Euro mehr. Zum ersten Mal werden die Renten in Ost- und Westdeutschland dabei gleich stark erhöht. Heil betonte, 34 Jahre nach der deutschen Einheit sei das ein Meilenstein für das Land.
Die israelische Armee hat ihren Einsatz gegen mutmaßliche Hamas-Kämpfer im Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen fortgesetzt. Bislang seien mehr als 50 Terroristen getötet und etwa 180 Verdächtige festgenommen worden, heißt es. Auch zwei israelische Soldaten kamen demnach ums Leben. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Der Einsatz in dem größten Krankenhaus im Gazastreifen läuft seit gestern. Israel geht davon aus, dass die Hamas dort wieder eine Kommandozentrale aufgebaut hat. Das Parlament in Hongkong hat ein neues umstrittenes Sicherheitsgesetz beschlossen. Es sieht vor, dass es künftig lebenslange Haft für Straftatbestände wie Hochverrat und Aufruhr geben soll. Damit kann die Regierung noch härter gegen kritische Stimmen vorgehen. Wer zum Beispiel Publikationen besitzt, in denen eine Unabhängigkeit Hongkongs von China gefordert wird, muss mit mehreren Jahren Gefängnis rechnen. 2019 sind viele Menschen in der Sonderverwaltungszone für mehr Unabhängigkeit auf die Straße gegangen. Schon damals wurde ein Gesetz erlassen, das sich gegen die Demokratiebewegung richtete. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht meist trocken, vom Emsland bis zur Ostsee etwas Regen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen wechselnd wolkig und überwiegend trocken. Höchstwerte 9 Grad in Cuxhaven bis 17 Grad in Braunschweig. Und die weiteren Aussichten: am Donnerstag nach anfänglichem Regen freundlicher bei 8 bis 14 Grad und am Freitag regnet es bei 9 bis 15 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Zu wenige Organspenden in Deutschland. Seit Jahren stagnieren die Zahlen und 8.400 Menschen, die stehen aktuell auf der Warteliste und warten eben auf ein lebensrettendes Organ. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, über dieses Thema zu diskutieren, wie zum einen mehr auch darüber gesprochen werden kann, über Organspende, und dann vielleicht auch es dazu führt, dass mehr Menschen aktiv sich dafür entscheiden, Ja zu sagen zu einer Organspende. Weil das ist in Deutschland natürlich eine jedem selbst überlassene Entscheidung. Und gerade eben hat Andreas Lobhüdepohl auch gesagt, der gegen die Widerspruchslösung ist. Er ist im Ethikrat. Aber er sagt, man kann durchaus von uns aber auch verlangen, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Frau Nathalie Flux, Sie haben eine Spende bekommen. Sie setzen sich seitdem aber auch bei der DSO dafür ein, eben auch genau diese Aufklärung zu machen. Was sind Ihre Erfahrungen? Ist es wichtig, dass man eben auch mit jemandem sprechen kann, der so eine Spende bekommen hat, dass das Ganze ein Gesicht bekommt sozusagen, um auch mehr zu verstehen, was hängt an so einer Spende dran?
Allerdings, also das sind die Antworten, die Fragen, die während dieser Vorträge, die ich nicht nur für die DSO halte, sondern auch für die Selbsthilfegruppe Lebertransplantierte in Deutschland, das Gesicht zu zeigen, wie sehen Organempfänger überhaupt aus, wie sieht die Narbe aus, die ich auch zeige, wie lebe ich damit, wie gehe ich im Alltag damit um, kann ich noch arbeiten, kann ich reisen, kann ich Sport machen. Die Fragen kommen jedes Mal Unmengen hinterher. Wie ergeht es mir damit? Oder wie fühlt man sich damit? Und auch die Frage, sind Sie auch noch Organspender heute? Mhm. Also ein riesiges Potenzial an Interesse. Egal, ob das jetzt beruflich in die Pflegemedizin geht oder ob das Abiturienten sind, die in einem Hörsaal sitzen, denen ich das erzähle. Ob das die Feuerwehr ist. Also das ist unterschiedlichste Menschen, reagieren darauf mit Interesse, immer mit Interesse.
Sie waren ja Anfang Mitte 40, als bei Ihnen das diagnostiziert wurde. Das ist noch kein großes Alter und das kam für Sie ja wahrscheinlich auch wie aus dem Nichts, oder?
Ja, wie aus dem Nichts. Also eine Galle, die voller Steine war, die entfernt werden musste, und Leberwerte, die danach nicht mehr absanken, sondern immer weiter anstiegen und man 7 Jahre lang nicht weiß, warum, ist eine schwierige Zeit. Ja.
Und jetzt? Können Sie ohne Einschränkungen leben?
Ja, also quasi ohne Einschränkungen. Meine Einschränkung ist tatsächlich, dass ich morgens und abends regelmäßig Tabletten nehmen muss, die mein Immunsystem schlafen lassen, damit das fremde Organ nicht erkannt und abgestoßen wird. Eine Regelmäßigkeit alle 12 Stunden ist schon Pflicht, damit diese Wirkspiegel nicht absenken und meine anderen Organe überlasten oder belasten. Ich muss aufpassen, wie ich im Alltag agiere. Also Hygiene ist schon vorher Thema gewesen als Krankenschwester, ist jetzt noch ein größeres Thema. Mich hat vor 2 Wochen der Norovirus erwischt, hatte ich in meinem Leben noch nicht. Aber es macht es wiederum gefährlich. Also Durchfälle zu haben, die Tabletten werden nicht verstoffwechselt und das Immunsystem wird wach und infolge könnte eine Organabstoßung stattfinden. Das ist für mich ein großes Thema. Also ich wäre der beste Restauranttester der Welt, weil ich könnte sagen, die arbeiten sauber in der Küche oder nicht.
Welche Lebenserwartung hätten Sie noch gehabt, wenn es keine Spende gegeben hätte?
Also das weiß ich auch nur aus dem Entlassbrief des Krankenhauses, wo das, also mein eigenes Organ untersucht wurde und es war schon so weit fortgeschritten, die Zerstörung, dass ich keine 3 Monate mehr gelebt hätte. Mhm.
Ja. Christoph Rosenthal, wir haben jetzt sehr viel auf die Spenderseite geschaut. Frau Flux ist eine, die ein Organ empfangen hat. Und Frau Flux hat das ja auch einfach so getroffen. Und es kann ja jeden von uns einfach treffen, ne? Genau. Dass wir plötzlich auf ein Organ angewiesen sind.
Genauso schnell, wie man als Mensch zu einem potenziellen Spender kommen kann, kann man auch als Mensch zu einem Empfänger oder einem Wunschempfänger werden und landet auf einer solchen Spenderliste oder Empfängerliste, besser gesagt. Und das sind natürlich ganz vielfältige Ursachen, die natürlich alle wichtigen, lebenswichtigen Organe betreffen. Und das ist natürlich, was die Dringlichkeit betrifft, natürlich in aller Regel die lebenswichtigen Organe wie Herz und Lunge, aber eben auch Organe wie die Leber, wie Sie ja schon hörten, die natürlich auch innerhalb von kürzester Zeit zum Lebensende führen kann. Oder auch Organe wie zum Beispiel die Niere, die zwar medizinisch ersetzt werden kann durch eine Dialyse, die aber ja massiv die Lebensqualität über Jahrzehnte bis zum Lebensende eben dann einschränkt und wo ich dann auf eine Dialyse mitten alle 3 Tage eben angewiesen bin und das natürlich auch dann örtlich gebunden ist und ich nicht mal spontan für 4 Wochen in Urlaub fliegen kann, sondern dass ich eben wirklich gebunden bin an diese lebenswichtige und lebenserhaltende Dialyse, also dieses Ersatzverfahren dieses Organs und so lange, bis eben dann ein passendes Organ gefunden wird.
Bei Nieren habe ich ja noch den Vorteil, sage ich jetzt mal, dass ja auch eine Lebensspende möglich sein könnte. Ich eben nicht darauf angewiesen bin, unbedingt, dass jemand stirbt und mir dann die Niere spendet. Wie ist da eigentlich das Verhältnis? Wissen Sie das?
Also ich kann es jetzt mal auf die Leber treffend ausführen. Das sind 2023 850 Leberspenden gewesen, die quasi nach der Feststellung des Hirntodes transplantiert worden sind. Und demgegenüber stehen 50 Spenden, die aufgrund einer Lebensspende dann vollzogen worden sind und transplantiert worden sind. Also das sind natürlich große Zahlenunterschiede. Dem ist natürlich dann einerseits die Gesetzgebung, die jetzt momentan noch gültig ist, gegeben. Das ist eben, dass eben nur ein Verwandter ersten Grades oder ein Lebenspartner eben überhaupt Leben spenden kann. Und bereitwillig dann eben, dass ein Teil des Organes, sei eines eine Niere oder ein Teil der Leber eben an den liebenden Angehörigen zu spenden. Und man muss bedenken, dass es dann immer ein Eingriff in einen gesunden Körper auf der anderen Seite ist. Das heißt, derjenige, der spendet, lebend spendet, muss sich bewusst sein, dass er nicht allzu kleinem Risiko ausgesetzt wird, einen funktionierenden Körper eben medizinisch dann eben von der Funktionalität herabzusetzen. Ne? Und das betrifft dann eben die Entfernung einer Niere oder Teile der Leber. Und das ist dann beschränkt auch auf Organe wie eben die Leber und Niere und eben nicht auf das Herz oder die Lunge, die natürlich genauso lebenswichtig und auch die Dringlichkeit besitzen.
Da würde ich ganz gerne Fabian Schamai aus Hamburg mit dazu holen. Schönen guten Abend.
Guten Abend in die Runde.
Sie haben eine Frage.
Ich habe eine Frage und zwar, für mich ist das ja, Ihre Sendung verfolge ich ja die ganze Zeit schon und da hätte ich mal gerne aus Ihrer Runde gewusst, wie ist eigentlich dieser Missbrauch geregelt? Denn stellen Sie sich mal vor, jemand hat sehr viel Geld, ist reich und der war es ganz bestimmt im Organ und die wissen, aha, da ist jetzt, verstirbt jemand und das, derjenige, der viel Geld hat, bekommt das und derjenige, der kein Geld hat, bekommt das Organ nicht. Wie ist das eigentlich geregelt?
Gute Frage, gebe ich an Herrn Rosenthal weiter.
Also wir.
Kann ich mir mein Organ kaufen? Ist die Frage, die dahinter steht.
Also unterm Strich nein. Und da sind mehrere Stellschrauben oder Sicherheitshürden, die eingerichtet worden sind. Zunächst steht da die Anonymität, die herrscht, wenn es um eine Meldung eines potenziellen Organspenders oder einer potenziellen Organspenderin geht. Das heißt, Stellen auf nicht offizieller Seite wissen das gar nicht, dass Organe zur Verfügung stehen, die dann eben, und das ist die zweite Stellschraube, an ein unabhängiges eine unabhängige Organisation, in erster Linie dann die Deutsche Stiftung Organtransplantation und dann in der Folge an die internationale Eurotransplant-Stiftung dann abgegeben wird. Das heißt, das ist etwas Unabhängiges, was nur diese Daten der Organspenden anonym bewertet, was die Funktionalität und die Spenderpassgenauigkeit quasi prüft. Und auch da ist eben das Ganze auf internationaler Ebene und dann abhängig von der Dringlichkeit auf den Listen der entsprechenden Organe und den Empfängerseiten dann geregelt. Und dann geht dieses Organ dann nur an diejenige Person, die es am dringendsten benötigt. Und natürlich auch, wo es überhaupt logistisch und medizinisch möglich ist. Ich kann natürlich ein Organ nicht einmal über die ganze Welt schicken, sondern es muss natürlich auch noch funktionabel eben ankommen. Und seien es kurze Strecken oder längere Strecken in diesem Eurotransplantgebiet, muss die Funktionalität eben gegeben sein.
Ja. Ich glaube, Vertrauen ist dabei auch ein Stichwort. Wir hatten natürlich einen Organspendeskandal hier in Deutschland, nachdem ein Göttinger Arzt da manipuliert hat. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Danach wurden ja auch andere Kontrollmechanismen eingeführt. Aber Andreas Lob-Hüdepohl, wenn man jetzt auch die Frage gerade von unserem Hörer hört, ne, kann da nicht auch Missbrauch stattfinden? Was muss auch noch passieren, dass da Vertrauen da ist, weil ich glaube, manch einer hat eben auch noch irgendwas mit Skandal war da doch mal im Kopf. Also was muss passieren, dass Vertrauen da ist und damit dann auch anders über Organspende nachgedacht werden kann?
Ja, also missbräuchlich ist fast jedes System. Ja, auch das von Rosenthal eben beschriebene System hat Stellen, nicht? Ich brauche nur als behandelter Arzt die Dringlichkeiten nach oben schrauben. Das wird auch überprüft, aber darüber ist ja der Missbrauch passiert. Es gibt viele ernstzunehmende, ich bin da kein Fachmann, es gibt aber viele ernstzunehmende Kollegen, die sagen, die also sehr für die Organtransplantation sind, die aber sagen, eigentlich dürfen wir das nicht so über privatrechtlich und Vereine abwickeln. Sondern eigentlich müssten wir hier eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und dergleichen, also eine staatliche Institution, letztendlich über die Verteilung entscheiden lassen. Ich finde diese Argumente sehr plausibel, aber Sie merken, ich bin kein Fachmann in dieser Frage. Aber damit könnte natürlich ein Vertrauen gestärkt werden. In der Tat, Vertrauen ist eine ganz wichtige Währung in diesem ganzen Zusammenhang. Ja, ohne diese Vertrauenswürdigkeit des Systems wiederherzustellen, ob das zu Recht beschädigt ist oder nicht, das spielt hier keine Rolle. Es ist immer die subjektive Erwartungshaltung von Menschen. Also das ist, glaube ich, ausgesprochen wichtig in Angriff zu nehmen.
Herr Rosenthal, nur kurz, weil da sind zwei Hörer in der Leitung.
Ganz kurz, das Negative bleibt natürlich, so sind wir Menschen gebaut, länger im Gehirn als die positiven Meldungen von einem geretteten Leben. Und natürlich ist das System missbrauchsanfällig, aber die Sicherheitsmaßnahmen sind so hoch, dass das eben einen Riesenaufwand benötigen würde. Und selbst wenn ich einen Empfänger auf die Liste nach oben rutsche, sind es ja noch andere weitere Listen in anderen Ländern, die dagegen konkurrieren, wo dann dieses einzelne Organ nicht unbedingt nur dann, weil auf einer Liste manipuliert worden ist, dann auch zu diesem Patienten geht.
Michael Klemmt aus Bremen hat angerufen. Schönen guten Abend, Herr Klemmt. Klemmt,
ja, guten Abend.
Entschuldigung, hab das A nicht richtig erkannt ohne Brille.
Mir, Mir ging es darum, und das kam ja auch in Ihrem, bei Ihren Interviewpartnern heute schon hinlänglich zum Tragen, dass diejenigen, die sich grundsätzlich bereit erklären wollen, dass das vereinfacht wird. Das, was wir jetzt haben gesetzlich, geht wiederum nur auch online mit dem neuen Personalausweis,
der also PIN die, dazu.
Die alten Personalausweise, die ja zu zig Millionen noch in Umlauf sind, da geht es schon wieder nicht und dann sind wir wieder beim Papierkram. Mhm. Der einfachste Weg, sich bereit zu erklären, auch für jüngere Menschen 18 aufwärts, ist, dass man sich ein kleines Tattoo stechen lässt. Es gibt ein Tattoo, das zeigt, so wie es angegeben ist, dass ich ein Spender bin. Das wird kostenlos von jedem, der Tattoos anbietet, auch das muss man nicht bezahlen. Das ist der Vorteil dabei.
Ja, das ist eine Initiative aus München von den jungen Helden.
Genau, das geht natürlich nur, wenn ich vorher, das sage ich mal so, wenn ich vorher auch in den Schulen eine Aufklärung darüber habe. Aber auch da scheitert es bei uns ja schon. Es wird Ihre Ärztin vorhin sagte das so schön. Es wird ja natürlich erst aufgeklärt im Studium und dann auch zunächst mal bei den Medizinern. Also bei uns ist alles etwas kompliziert. Das mit dem Tattoo wäre die einfachste Lösung für diejenigen, die sagen, mache ich, gehe ich hin, lasse ich mir stechen. Und dann kann immer noch später ein Angehöriger dazu gefragt werden, ist das noch aktuell? Hat er das immer noch gewollt? Hat er das eingeschränkt? Hat er was schriftlich hinterlassen? Aber auf jeden Fall ist für die Ärzte, um die es geht, zunächst mal ganz klar bei einem Verkehrsunfall oder sowas, dass sie sehen, aha, ich muss nicht sein Portemonnaie durchwühlen und seine Taschen, ob er einen Ausweis vorzeigen, sondern er hat ein Merkmal am Körper, das ihn als potenziellen Spender ausweist.
Das ist richtig, aber dazu muss man sagen, das ist bisher eher ein Symbol, das ist nicht rechtskräftig, das ist aber eine Initiative von einer Gruppe aus München, Junge Helden heißen die. Und die wollen damit eben jüngere Menschen ansprechen, genau das, was Sie sagen, Herr Klamt, dass über das Thema gesprochen wird. Und wenn ein Arzt dieses Tattoo sieht, was tut er dann, Herr Rosenthal?
Es ist einen Hinweis, aber noch immer keine Bestätigung. Und wie gesagt, in der Behandlung sind ja frühzeitig dann eben die Angehörigen involviert und werden in diesen Prozess dann eben eingespielt. Aber es schafft nicht unbedingt in der Spendersituation für Aufmerksamkeit bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, sondern schafft vorweg Aufmerksamkeit. Und ein Tattoo zu haben, es ist ja auch eine Einschränkung in meine körperliche Integrität und auch etwas, was ich mir einflöße. Es ist aber auch ein Symbolbild, einfach darüber zu sprechen und vielleicht das auch zu zeigen und stolz zu zeigen, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dem nicht scheu gegenübersteht und dass es kein Hinterzimmerthema ist, sondern dass es thematisiert wird und gezeigt wird. Und das ist natürlich, was in unserer Gesellschaft aktuell ist, ein Körperkult, der einfach viel Aufmerksamkeit mit sich bringt und wo man stolz ist, das zu zeigen und stolz auf diese Entscheidung ist, die man getroffen hat. Aber es gibt Gründe eben, dass es eben nicht rechtsbindend ist. Und,
ja. Aber die
Ja, ich teile jetzt die auch. Nee, es ist nicht so einfach reversibel zu machen, denn ich kann ja meine Zustimmung auch jederzeit widerrufen oder auch meinen Widerspruch könnte ich jederzeit widerrufen und so nicht. Und ein Tattoo ist erstmal ein Tattoo, nicht Punkt. Ja. Aber alle anderen Gründe, die dafür sprechen, Aufmerksamkeit und dergleichen, die teile ich, das kann man. Das ist ja auch so ein immaterielles Incentive, nicht? Dass ich jetzt stolz zeige, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich bekenne, ich will das. Ja.
Und es ist ja vielleicht dann auch für die Angehörigen leichter, wenn eben über dieses Tattoo hinaus nichts besteht, zumindest ein Zeichen zu haben, der Mensch hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und er ist vielleicht nicht dagegen, wenn wir jetzt zustimmen, dass hier Organe gespendet werden. Horst Rubin aus Salzgitter ist in der Leitung.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich wollte nur Folgendes sagen. Ich habe ein Problem mit dem Ausdruck Organspende. Und zwar habe ich mal gehört von dem Wolfgang Neuss, das war ein Kabarettist aus Berlin, der hat mal zur Entwicklungshilfe gesagt, wo wir hinspenden, wächst kein Gras mehr. Und zur Organspende gibt es auch so einen Spruch, der heißt, Tote spenden nicht. Mhm. Das heißt, meiner Meinung nach muss dieses Wort irgendwie verändert werden. Und zwar jemand, der zum Beispiel etwas vererben will, der vererbt sein Haus und der vererbt sein Geld und seine Aktien, aber er hat ja auch noch die Organe und die will er ja auch vererben. Und deswegen schlage ich vor, man müsste das Ding nicht Organspende, sondern Organerbe nennen.
Danke für diesen Hinweis und für diese Idee. Organerbe statt Organspende. Frau Flux.
Finde ich eine wunderbare Alternative.
Wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, ist es so, dass man bei diesem Thema Organspende oder wie Herr Rubin es vorschlägt, von einem Organerbe zu sprechen, ja, da geht es am Ende doch immer irgendwie auch um die Entscheidung, was möchte ich auch der Gesellschaft noch mitgeben? Und ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung in einer Dokumentation, hat ein Arzt gesagt, der sagte sinngemäß, bei Organspenden gäbe es oft gibt es oft Bedenken, aber wenn man dann ein Organ empfängt, gibt es weniger Bedenken. Herr Lobhudepohl, wenn man jetzt über Organspende redet, hat man nicht auch irgendwie eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber? Und wenn ich es empfange, mache ich mir weniger Gedanken, als wenn ich spenden muss. Ist auch irgendwie egoistisch, oder? Der Arzt spricht aus der Praxis.
Also wenn ich jetzt nur sage, ich bin gerne Empfänger, aber mir die Gedanken noch nicht jemals vorzulegen, zu spenden, dann ist das schlicht höflich besprochen egoistisch. Nicht Punkt. Also es geht, die Gesellschaft und Solidarität hat immer auch, wir nennen das einen reziproken Anspruch, das heißt einen wechselseitigen Anspruch. Ja, ich erwarte eine Unterstützung von der Gesellschaft über Krankenversicherung und dergleichen und muss dann aber auch prinzipiell bereit sein, selber etwas in die Gemeinschaft zurückzugeben. Nicht? Das nennen wir Reziprozität. Das ist völlig klar, das muss so sein. Ansonsten sind es schlicht Trittbrettfahrer und sind überspitzt formuliert Egoisten. Punkt.
Es gibt verschiedene Ideen. Wir haben gerade über das Tattoo gesprochen, um mehr über dieses Thema zu sprechen. Es gibt auch Ideen, mehr Anreize zu schaffen, um sich einen Organspendeausweis oder dann jetzt wäre es ja das Register, in dem man sich registrieren kann. Unter anderem eventuell auch wäre es auch möglich, so einen Eintrag verpflichtend zu machen. Sie haben vorhin von Zwangsbehelligungen gesprochen, sich damit auseinanderzusetzen, ja. Herr Lobhudepohl. Was halten Sie davon, wenn man sagen würde, man verpflichtet sich dazu, sich dort einzutragen, ansonsten muss man eine Strafe zahlen oder führt das dann komplett in die falsche Richtung?
Also eine Sanktionsbewährung ist noch mal eine Stufe mehr. Ja, also ich muss auch die Möglichkeit haben, mich nicht entscheiden zu lassen. Aber es gibt das Recht zunächst mal der Gesellschaft, wenn ich das mal so sagen darf, dass sie mich immer wieder mit diesen ganz wichtigen Fragen konfrontiert. Denn es ist ein Übel, dass wir zu wenig Organe zur Verfügung haben, die transplantiert werden müssen. So. Und das ist ein ganz wichtiges, hohes Gut. Ja? Und das rechtfertigt, dass ich mich auch mit dieser Frage immer wieder auch auseinandersetzen muss, mich also auch aus meiner... ich möchte nicht Publikumsbeschimpfung betreiben. Es ist nicht nur einfach Lethargie. Es ist auch einfach Unsicherheit und dergleichen. Ich glaube schon, dass sich eine ganze Reihe von Menschen Gedanken darüber machen.
Auch Ängste, über die wir ja auch gerade gesprochen haben.
Ja, klar. Es ist auch gutes Recht oder auch die Frage, was passiert mit meinem Körper, mit meiner Leiblichkeit. Es gibt religiöse Traditionen, die ich persönlich als Theologe nicht teile, aber es gibt religiöse Traditionen, die sagen, es muss auch weitestgehend makellos der Körper erhalten bleiben und so. Und das kann man nicht einfach missachten. Ja, also insofern, dennoch, dass ich immer wieder die Frage vorgelegt bekomme und damit mich auseinandersetze, das finde ich sehr legitim, angesichts eben halt des ganz wichtigen hohen Gutes, dass wir Menschenleben retten wollen und auch müssen.
Herr Rosenthal, als Transplantationsbeauftragter sind Sie natürlich mit der Organisation beschäftigt. Sie kümmern sich darum, dass das Ganze organisatorisch leichter abläuft, besser abläuft. Inwiefern kümmern Sie sich auch darum, um die Aufklärung eben? Haben Sie da überhaupt Zeit dafür, abseits von der üblichen Tätigkeit, die Sie ja auch als Assistenzarzt noch in der Klinik haben und dann eben auch noch als Transplantationsbeauftragter sich um Organspende kümmern? Wie viel Zeit haben Sie? Weil letztendlich, so stelle ich es mir vor, müsste diese Aufklärung natürlich aus den Kliniken herauskommen, weil da ist das Wissen dafür da.
Da ist das Wissen da, aber es ist sicherlich nicht die Stelle, wo die Aufklärung erfolgen sollte. Auch Stellen, wo eine verpflichtende oder mögliche Niederlegung des Willens, sei es bei zum Beispiel einer Beantragung eines Personalausweises oder Reisepass möglich wäre, vereinfacht den Prozess, aber bringt andere in die Pflicht, über dieses Thema aufklärerisch zu reden, wo vielleicht gar nicht das Fachwissen da ist. Deswegen wäre es eigentlich natürlich aus den Kliniken das Fachwissen in dann bestimmte Institutionen zu bringen, wie Hörsäle, Schulen oder andere Veranstaltungen, die wir natürlich auch versuchen zu organisieren aus den Kliniken raus. Wir machen natürlich nicht nur Fortbildungen in den Kliniken, um die Prozesse zu optimieren, und auf Fragen und wichtige Erfahrungen einzugehen, die in der Klinik tagtäglich passieren, sondern eben auch externe Veranstaltungen, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sei es kritisch oder aufklärerisch. Das schaffen wir und versuchen es auch zu schaffen, neben der eigentlichen klinischen Tätigkeit. Aber dafür ist auch die Stärkung des Transplantationsbeauftragten 2019 gesetzlich eben niedergeschrieben worden, dass die Kliniken eben diesen Aufwand entschädigen kriegen.
Frau Flux, Sie setzen sich ja auch nach Ihrer Organspende, also nachdem Sie eben eine Leber empfangen haben, auch für diese Aufklärung ein. Haben Sie den Eindruck, dass das was bringt? Was wird Ihnen da wiederum auch entgegengebracht? Was nehmen Sie mit aus diesem
Gespräch? Es bringt etwas. Und wenn ich nur aus diesen 100 Menschen, die vor mir sitzen, zwei erwische, die sich dann darüber Gedanken machen, das zu Hause bereden, ja, es bringt immer wieder etwas. Und es sollte schon als Ethikunterricht in der Schule anfangen. Warum nicht?
Diese Aufforderung, damit gehen wir jetzt einfach mal aus der Sendung. Mehr reden über das Sterben, über den Tod, zum Teil über Organspende, aber auch sonst ist das ja bei uns in der Gesellschaft ein eher vermiedenes Thema, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch in der Familie. Das war unsere Redezeit heute Abend. Morgen Abend gibt es wieder eine Redezeit, ab 20.30 Uhr dann wieder. Da geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um den Frühjahrsputz und ob der auch gut für die Seele ist. Das Sortieren, das Säubern, das Ausmisten. Da können Sie auch jetzt schon schreiben unter ndr.de/redezeit. Und da finden Sie auch noch mal alle wichtigen Informationen, über die wir heute gesprochen haben, die auch dieses Organspenderegister betreffen, das heute online, gestern online gegangen ist. Und hier übernimmt jetzt gleich mein Kollege Thorsten Iffland mit der ARD-Infonacht. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut informiert weiter bei uns durchs Programm mit uns, mit NDR Info. Ich sage Tschüss.